Wir sind dem Herrn dankbar für diesen Tag, dankbar für die Gelegenheit, dass wir so zusammen sein dürfen. Den Chorus, den wir soeben als letztes gesungen haben, hörte ich vor etwa gut 3 Stunden in Belgrad auf dem Flughafen in der Lounge. Sehr viele wichtige Lieder, gläubige Lieder, unter anderem auf diesen Chorus, den wir eben gesungen haben. Die ganze Welt wird in eine religiöse Atmosphäre hineingeführt und in dieser religiösen Atmosphäre wird sie an der Wahrheit mit Pauken und Trompeten an Gott und an dem, was er tut, ebenfalls vorbeigeführt. Und das tut uns eigentlich sehr leid. Wir urteilen nicht und kritisieren schon gar nicht. Wir möchten aber, dass alle Welt, zumindest die gläubige Welt, erfährt, was Gott für diese Zeit verheißen und was er jetzt tut. Ehe wir in die Wortbetrachtung eingehen, möchte ich doch ganz kurz die traurigste Nachricht bekannt geben, die wir in diesem Jahr bislang vernommen haben. Unser innigst geliebter Bruder Gabriel ist von uns gegangen und ist beim Herrn in der Herrlichkeit. Am Dienstag fand die Beerdigung statt. Und ich muss schon sagen, es hat kaum eine Abdankung gegeben, die mich innerlich so bewegt hat, wie gerade diese. Es gibt Momente im Leben, wo wir nicht mehr ganz folgen, nicht ganz begreifen können, geschweige einordnen, was Gott gerade in dem Augenblick tut. Und dann kommt uns das Wort des Herrn: Was ich jetzt tue, verstehst du nicht, du wirst es hernach erfahren. Es gibt Dinge im Leben, die wir nicht ganz begreifen können. Oft sind es Kinder, unschuldige Menschen, die durch Erdbeben, durch Kriege, durch Katastrophen, durch Krankheiten aus dem Leben gerissen, genommen werden. Die ungläubige Welt fragt, warum es sein muss. Wir als Gläubige wissen, und das möchten wir dir, teure Schwester Gabriel, und dem ganzen Hause, allen Töchtern, Sohn, Schwiegersöhnen, allen Verwandten ganz frei und offen sagen: Gott wird euch Kraft verleihen, auch diese Prüfung zu bestehen, in dem Wissen, dass er keinen Fehler macht. Wir glauben, dass unser Bruder überwunden hat und beim Herrn ist. Aber dadurch, dass doch vor einiger Zeit eine solch wunderbare Heilung stattgefunden hat, waren wir doch überrascht, dass der Herr unseren geliebten Bruder heimgerufen hat. Ich habe es während der Abdankung gesagt: Es muss Menschen geben, die angesprochen werden sollten, die sonst nicht erreicht worden wären. Und so möge das Wort, das dort verkündigt wurde, nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Wir tragen Freud und Leid miteinander. Ihr seid nicht allein, geliebte Geschwister, sondern ihr habt Brüder und Schwestern um euch und mit euch, die Freud und Leid miteinander teilen. Es gab nur einen Heimgang, das war der von Siegfried Hellemann. Er war mein Neffe, ist im Alter von, 19 oder 20 Jahren, während der Polizeischulung plötzlich zu Schaden gekommen und wurde heimgerufen. Ich habe mit Gott gehadert und habe es absolut nicht fassen, nicht begreifen können. warum es geschah. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich den Leuten eine Antwort schuldig war und ich werde den Tag nie vergessen. Es war nach der Beerdigung. Ich befand mich in Löwenstein 2 in Hösslensülz, ging durch die Weinberge an den Waldesrand, wo eine alte Kiesgrube war, und ich sprach mit Gott. Ich sagte, Herr, man erwartet von mir, dass ich eine Antwort gebe, warum das sein musste. Ich werde es nicht vergessen. Aus heiterem Himmel kam die Stimme des Herrn, wie immer von oben rechts. Ich habe ihn zu mir genommen, damit er nicht zusammen mit der Welt verurteilt wird. Ich wusste gar nicht, dass dieses Wort im 1. Korinther im 11. Kapitel steht. Aber seit dem Augenblick habe ich Trost spenden können, zumindest, weil ich wusste, dass er beim Herrn ist. Es war gerade eine Phase für ihn angebrochen, wo man befürchten musste, dass er ganz in die Welt gehen und abrutschen würde. Bei unserem geliebten Bruder Gabriel wissen wir, dass er mit allem, was in ihm war, am Herrn festgehalten hat und dass er schauen darf, was er geglaubt hat. Ich möchte das Wort lesen aus Römer Kapitel 8, da Schwester Gabriel auf die Todesanzeige gesetzt hat. Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir wissen, dass der Übergang in die Ewigkeit nicht Tod bedeutet, sondern ein Scheiden hier aus der Zeit und ein Ankommen beim Herrn im Paradies, nach dem, was er selber am Kreuz ausgerufen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gläubige haben nichts zu fürchten. Sie wissen, wohin sie gehen, denn sie wissen, an wen sie geglaubt haben, nämlich an den, der gekommen ist, uns zu retten und selig zu machen. Manchmal bemüht es uns, wenn wir sehen, dass noch ein Todeskampf einsetzt. Auch da gibt's Unterschiede und wir müssen sagen, Gott fügt alles, wie es sein soll. Ich möchte speziell für euch, geliebte Geschwister, die ihr das miterlebt habt, aus Psalm 82 lesen. Psalm 82, Vers 6 und 7. Wohl hab ich selber gesagt, dass ihr Götter seid und Söhne des Höchsten allesamt. Dennoch, wie Menschen, sollt ihr sterben. Soweit dieses Wort. Manchmal geht's ohne, manchmal mit Todeskampf, manchmal ohne, dann wieder mit Krankheit. Der Mensch kann es sich nicht aussuchen. Wohl uns, wenn wir uns in alles fügen, wie immer es kommt, und dem Herrn Dank sagen. Zum Trost aus Psalm 84, Vers 6 und 7. Wohl allen, die in dir ihre Stärke finden, wenn sie auf Pilgerpfaden sie sinnen, wenn sie wandern durchs Jammertal, machen sie's zum Quellengrund, den auch der Frühregen kleidet in reichen Segen. Sie wandern dahin mit stets erneuter Kraft, bis vor Gott sie erscheinen in Zion. Halleluja, preis sei Gott. Sie wandern dahin in stets erneuter Kraft, bis sie vor Gott erscheinen. So wird es auch mit uns allen sein, ob wir vorher gerufen werden oder erst dann, wenn der Weckruf ertönt und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, ganz gleich wann, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Der Tod ist nicht das Ende, er ist nur der Übergang, eben ins Jenseits. Ich möchte ganz kurz sein heute Nachmittag. Wir haben schon eine große Anzahl wichtiger Gedanken und Ratschläge gehört, die wir mit Sicherheit auf den Weg ins Alltagsleben mitnehmen können, uns prüfen, wie es um uns steht, um unseren Alltag. Wie stehen wir vor Gott? Wie stehen wir vor den Menschen? Können wir so, wie wir sind, vor dem Herrn bestehen? Ist auch heute die Frage. Und wir glauben, dass der Herr, der begonnen hat, er wird auch vollenden und wird uns zeigen, was wir abzulegen haben, wo es anders werden muss. Der Geist Gottes wird uns da mahnen und auf die Dinge hinweisen, die vor Gott nicht bestehen können, die nicht recht sind vor ihm. Das ist die Reinigung. Und die Heilige Schrift sagt in der Offenbarung, wer rein ist, reinige sich noch mehr. Und wer das Recht oder Gerechtigkeit übt, der übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich noch mehr, eben bis wir durch und durch gereinigt und geheiligt werden, vom göttlichen Wesen und Leben durchdrungen, bis wir dann wirklich zum Herrn gehen, der uns geliebt und in sein Wesen umgestaltet. Ein Wort hatte ich mir noch notiert aus Hebräer 2, was den Tod betrifft. Er macht uns ja noch mancherlei Gedanken, um nicht zu sagen Sorgen. Wir wünschten, dass er nicht mehr da wäre. Lass mich dieses Wort noch lesen, Hebräer 2 und dann eben noch einige andere Stellen mit Bezug auf die Endzeit. Hebräer Kapitel 2 von Vers 7. Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unter die Füße unterworfen, dadurch nämlich, dass er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgelassen. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todes, Leidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Irdisch ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. In Adam müssen alle sterben. In Christus werden wir zum Leben gebracht. Auch darüber könnte man aus 1. Korinther 15 und anderen Stellen sehr viel lesen, die uns Aufschluss darüber geben. Ich glaube, dass wir, die wir gläubig sind, gerade in Stunden der Prüfung aus der Heiligen Schrift den nötigen Trost empfangen, nicht nur von Menschen, sondern von Gott selber. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass nicht nur ihr, geliebte Geschwister Gabriel und alle, die dazugehören, sondern auch wir alle wissen, dass unser Bruder beim Herrn ist. Das ist nicht nur etwas so Gesagtes, das glauben wir von ganzem Herzen und wir glauben es, weil Gott es in seinen Worten so gesagt hat. Und somit dürfen wir annehmen, dass die Freude den Schmerz durchdringen wird, zumal wir ja alle wissen, dass die Zeitspanne der Trennung nur sehr kurz sein kann. Nicht mehr lange. Glaubt es mir, nicht mehr lange. Die Zeichen der Zeit sprechen eine so deutliche Sprache, dass wir einfach nicht darüber hinweggehen können, sondern immer wieder neu sagen müssen, Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort geoffenbart hast. Herr, wir danken dir für die Endzeitbotschaft mit allen Weissagungen, mit allen Verheißungen, mit allem, was jetzt vor unseren Augen geschieht. Sei es an Israel, sei es an den Nachbarvölkern, wo immer es geschieht. Es geschieht nur, damit die Schrift in dieser Zeit erfüllt wird und wir alle unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Natürlich ist es schon so, wenn es in Nordirland ist oder in anderen Enden der Erde, dann hören wir nicht so gut hin und merken wir nicht so auf, als wenn es gerade im Nahen Osten, Mittleren Osten, Persischen Golf, wo immer es sein mag. Denn da haben wir stets die gleiche Befürchtung, dass von vielen Feinden die Rede ist, aber eines wissen wir alle, für die gesamte arabische Welt gibt es nur einen einzigen Feind und das ist Israel. Und Gott möge Gnade schenken, dass die ganze Menschheit nicht in eine Richtung blickt und die Feinde sich wenden und in eine andere Richtung losziehen oder losschlagen. Ich bin in diesen Tagen wiederholt gefragt worden, ob es denn jetzt schon sein könnte. Nein, es kann noch nicht sein. Und ich sage euch auch warum. Erstens, weil die Gemeinde des lebendigen Gottes noch hier ist. Die letzte große Auseinandersetzung wird nicht am Persischen Golf, sondern in Harmagedon sein, Tal von Megiddo, und zwar nördlich von Jerusalem. Und der Feind wird vom äußersten Norden kommen und nicht, wie es jetzt ist. Aber was uns allen sehr wichtig erscheinen müsste, ist die Tatsache, dass all diese Krisenherde ja immer mehr nach Frieden den Schrei groß werden lassen. Je mehr Katastrophen, je mehr Krisen, je mehr Kriegsgeschrei, umso größer wird die Sehnsucht unter der Menschheit nach Frieden, nach Entspannung, nach Sicherheit. Und das passt genau in das Bild der Endzeit hinein, damit dieser Mann des Friedens, der ja gar kein Heer hat, der keine Kanonen unterwegs haben kann, keine Kriegsschiffe absenden kann, der nichts aufbieten kann als seine ureigene Autorität. Und die genügt schon. Die bedeutet mehr als das gesamte Heer der Vereinten Nationen und der Vereinigten Staaten und wer sie alle sein mögen. Vielleicht passt das nicht ganz hierher. Mir wurde eine Zeitschrift gereicht, und zwar unser Land, das geteilt war, der westliche Teil überwiegend römisch-katholisch, aber der östliche Teil fast ausschließlich protestantisch. Und siehe da, der Papst erscheint schon auf der Briefmarke, die dann überall draufgeklebt wird, und schon ist er unterwegs und im Blickfeld aller Leute. Martin Luther ist hier nicht drauf zu sehen, Schwenkfeld auch nicht. Ihr habt es hier in der Schweiz erlebt, als die 100-Franken-Note mit St. Martin ausgewechselt wurde, mit der schönen Kirche und dem, der da drauf ist. Wir erleben es überall, dass die Dinge immer fester in die Hände dessen geraten, der in der Endzeit die größte Rolle zu spielen hat. Aber danken wir Gott dafür, denn umso weiter diese Entwicklung fortschreitet, umso näher rückt ja die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und wenn die jetzigen Auseinandersetzungen dafür oder dazu führen, dass man nach Frieden noch mehr rufen wird, dann soll es doch kommen. Ganz zum Schluss muss ja ausgerufen werden, jetzt ist Friede und Sicherheit. Also müssen all diese Dinge kommen, damit auch in dieser Hinsicht die Schrift erfüllt wird. Da gibt es die Stellen im Propheten Daniel sehr wichtig, dass bis ans Ende Kriege und Auseinandersetzungen sein werden. Daniel Kapitel 9, zweiter Teil von Vers 26 und zweiter Teil von Vers 27. Hier heißt es Daniel 9, zweiter Teil von Vers 26. Und bis ans Ende wird Krieg stattfinden, fest beschlossene Verwüstungen. Und dann im letzten Vers, zweiter Teil. Und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein. Und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt. Es wird also eine Verwüstung geben, ehe sich die fest beschlossene Vernichtung darüber ergießen wird. Dann in Matthäus Kapitel 24, uns allen seit Jahren geläufig, da spricht der Herr ja über die Endzeit, in der wir jetzt leben. Matthäus 24, hier lesen wir Matthäus 24, vielleicht Vers 7 und 8. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Auch Hungersnöte werden eintreten und Erdbeben hier und da stattfinden. Dies alles ist aber der Anfang der Wehen. Wie oft betont, nicht schon das Ende, sondern der Anfang und die Fortsetzung, bis dann ganz am Ende der Frieden ausgerufen werden wird, um zu zeigen, dass das, was ganz am Ende geschehen wird, jetzt noch nicht geschehen kann, lesen wir aus dem Propheten Hesekiel drei Bibelstellen. Hesekiel Kapitel 38, nur damit wir nicht beunruhigt werden, wie Paulus damals geschrieben hat, einige waren in Unruhe versetzt worden, als sei der Tag des Herrn schon da. Hier in Hesekiel 38 von Vers 5 bis 8 wird uns gesagt, wer diejenigen sind und hauptsächlich, wenn ihr hören werdet, dass es um den äußersten Norden geht. Kuwait liegt nicht im Norden Israels. Ich lese Hesekiel 38 von Vers 5. Perser, Äthiopier und Libyer befinden sich unter ihnen allesamt mit Schild und Helm. Chimär mit all ihren Scharen, das Haus Togmara aus dem äußersten Norden mit all seinen Scharen, ja viele Völker sind mit dir. Rüste dich und halte dich bereit, du mit all deinen Scharen, die sich bei dir gesammelt haben, und sei du ihr Anführer. Nach geraumer Zeit sollst du Befehl erhalten, am Ende der Jahre sollst du über ein Land kommen, das sich vom Kriege erholt hat und aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden ist. Jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgeführt und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Wenn wir hier in der Heiligen Schrift geografisch vom Norden lesen, vom äußersten Norden, dann immer von Israel aus, nicht von Amerika aus, nicht von einem anderen Teil der Welt, immer von Israel aus. Und das ist leicht auszumachen. Aus Kapitel 38, Vers 14 und 15. Darum verkünde Menschensohn dem Gog folgende Weissagungen. So hat
Gott, der Herr, gesprochen, jawohl, zu jener Zeit, wo mein Volk Israel wieder in Sicherheit wohnt, wirst du aufbrechen und von deinem Wohnsitz vom äußersten Norden her kommen, du und viele Völker mit dir. Allesamt hoch zu Ross, eine große Schar und ein gewaltiges Heer. Und du wirst gegen mein Volk Israel heranziehen, wie eine Wetterwolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich gegen mein Land zu Felde ziehen lasse, damit die Heidenvölker mich kennenlernen, wenn ich mich vor ihren Augen an dir, Gott, als den Heiligen erweise. Und dann Kapitel 39, Vers 2 bis 4. Achten wir immer besonders auf die geografische Betonung äußerster Norden. Ich will dich herbeilocken und am Gängelbande führen und dich vom äußersten Norden heranziehen lassen und dich auf die Berge Israels kommen lassen. Aber dort will ich dir den Bogen aus der linken Hand schlagen und die Pfeile aus deiner rechten Hand entfallen lassen. Auf den Bergen Israels sollst du fallen, du selbst und alle deine Scharen und die Völker, die bei dir sind, den Raubvögeln, allem Getier, das Flügel hat, und den Raubtieren des Feldes überlasse ich dich zum Fraß. Jetzt möchte ich euch schnell aus Offenbarung 19 zeigen, dass es geschehen wird, wenn der Herr nach dem Hochzeitsmahl mit den Heiligen wiederkommen wird, um mit den Feinden abzurechnen. Dasselbe, was hier gesagt wird, wird nämlich auch dort gesagt, dass Gott allen Vögeln und dem Getier ein Mahl bereiten wird. Offenbarung, Kapitel 19, 17 und 18. Dann sah ich einen Engel, der in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes. Ihr sollt Fleisch fressen von Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und Sklaven, von Kleinen und Großen. Wer das genau liest und den Zusammenhang dann sieht, wird feststellen, in Offenbarung 19 von Vers 1 bis 10 wird das Hochzeitsmahl kurz erwähnt. Die unzählbare Schar singt das große Halleluja im Himmel in der Herrlichkeit. In Vers 7 wird uns gesagt, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Dann geht es eben immer weiter bis zu Vers 11. Und hier wird uns gesagt, dass der Herr auf einem weißen Ross, bedeutet Macht, herunterkommen wird. Er heißt treu und wahrhaftig, er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und dann Vers 12, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Auf seinem Haupt hat er viele Königskronen und er trägt an sich einen Namen geschrieben, den niemand außer ihm selbst kennt. Und so weiter und so weiter. Wir könnten diese Zusammenhänge beleuchten aus dem Propheten Jesaja, wo auch deutlich beschrieben wird, was zu dem Zeitpunkt geschehen wird. Doch das ist heute nicht unsere Aufgabe. Ich wollte nur zu unserer aller Trost und Beruhigung sagen, noch sind wir nicht am Ende. Kriege und Kriegsgeschrei hat es schon gegeben, gibt es zurzeit und wird es noch geben. Auch kriegerische Auseinandersetzungen, sie mögen zunehmen, intensiver werden, aber das sei noch einmal klar und deutlich ausgesprochen. Das alles geschieht und ist Erfüllung der biblischen Prophetie in unseren Tagen. Führt aber dahin, dass die Sehnsucht nach Frieden unter der Menschheit so groß wird, dass wenn dieser Mann den Frieden ausrufen wird, die ganze Welt aufatmen wird. Endlich ist es soweit. Dann wird man sagen, nun sind die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet worden. Jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit. Ihr merkt genau, wie die Dinge alle ineinander greifen. Das eine löst das andere aus, macht es notwendig, zieht es nach sich, auf das in jeder Weise in unseren Tagen die Heilige Schrift vor unseren Augen erfüllt wird. Ich habe in der Predigt Bruder Brennims nachgelesen, auf diese Reise durch Jugoslawien. Im Übrigen lassen viele Geschwister ganz herzlich grüßen. Es war innig und herzlich, Gott hat Großes getan. Hier sagt Bruder Brennim in der unverkürzten Ausgabe, er kennt den Tag und seine Botschaft auf Seite 14. Israel ist in seinem Heimatland. Sie wurden wie Schafe zusammengetrieben. Die Wölfe verfolgten sie und trieben sie, damit sie in ihr eigenes Land zurückkommen, wo sie in Sicherheit sind. Beachtet, der verheißene Segen für Israel galt nur so lange, wie sie in ihrem Lande waren. Gott segnet Israel nie außerhalb des Landes. Als Abraham das Land verließ, war er vom Segen abgeschnitten. Gott kann Israel nur segnen, wenn sie in ihrem Heimatland bleiben. Sie sind jetzt dort als eine Nation und warten nur auf die Entrückung der Braut. Denn die Gemeinde ist herausgerufen. Die Siegel sind geöffnet. Es ist uns geoffenbart. Wir sehen, was nicht bekannt war. Ihr, die ihr über den Samen der Schlange, die Wassertaufe und so weiter debattieren und streiten wollt, seid verblindet und wisst es nicht. Aus diesem dargelegten oder verkündigten Text möchte ich folgenden Gedanken hervorheben. Es ist nämlich sehr wichtig zu wissen, wo Gott wirklich segnet, wo Gott segnen kann. Gott kann nur da segnen, wenn wir uns in dem befinden, was er uns verheißen und für uns bestimmt hat. Wenn wir da sind, wo Gott uns hinhaben wollte, dann kann er uns segnen. Gott hat dem Volke Israel das Land der sieben Nationen verheißen, das Land der Amoriter, Perisiter. Es waren sieben Völkerschaften, die in dem Lande Kanaan wohnten. Und in diesem Lande hat Gott über die Maßen gesegnet. Außerhalb des Landes war der Segen abgeschnitten, wie wir es eben gehört haben. Auf die Gemeinde des lebendigen Gottes übertragen, bedeutet es, nur wenn wir auf dem Boden der göttlichen Verheißungen stehen, kann Gott seinen vollen Segen über uns kommen lassen. Es mag sein, dass Gott segnet, und viele können von Segnungen berichten. Aber ganz am Ende wird auch offenbar werden, dass der Segen allein nicht das Kriterium war, um das es gegangen ist, sondern der Gehorsam, der besser ist als jedes Opfer. Und Folgsamkeit, wie lesen wir es da im Samuel, was damals gesagt wurde? Also, Gemeinde des lebendigen Gottes. Segnungen sind wunderbar. Gott sei Dank für alle Segnungen, die in allen Gemeinden oder in vielen Gemeinden, besonders in den Strömungen des vollen Evangeliums, wo sie offenbar geworden sind. Aber gehen nicht viele mit ihren Segnungen ihre eigenen Wege? Gehen sie nicht an dem, was Gott getan hat, vorbei? Also, für das Volk Gottes gilt das Wort Gottes als heiliger Befehl. So wie Israel aus allen Völkern gesammelt wird und auf den Heimatboden zurückgebracht, in das Land der Verheißung gestellt wurde, um dann den Segen Gottes zu empfangen, so wird die Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Glaubensrichtungen und Gemeinschaften gesammelt und auf den Boden der göttlichen Verheißungen gestellt. Wir müssen auf diesen Boden gestellt werden, wenn wir nämlich keine Verheißung haben. Wie wollen wir dann erwarten, dass Gott sie erfüllt? Schaut, es ist so. Es gibt in der Heiligen Schrift ja viele Verheißungen. Verheißungen persönlicher Art und Verheißungen für die Gemeinde, Verheißungen für Israel, aber dann gibt es auch Verheißungen, die einfach für die Vollendung, für die Herausrufung und die Zubereitung der Gemeinde gedacht sind. Wenn nun jemand sich auf die Verheißung stellt, Markus Kapitel 16, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Wenn sich jemand, er sei, wer er ist, auf diese Verheißung stellt und es im Willen Gottes ist, dann ist Gott treu. Er kann sein Wort nicht brechen. Er muss es halten. Er muss es einlösen. Was sagte Bruder Brenner? Er war so erstaunt darüber, dass geheiligte, gläubige Menschen in die Gebetsreihe kamen und ungeheilt davon gingen und Menschen aus der Welt kamen, glaubten und wurden geheilt. Er hat sich diese Frage selber gestellt, wie es so sein konnte. Die Gläubigen denken natürlich in dem Moment an alles, was sie nicht richtig getan haben, was sie versäumt haben, haben mit sich selber zu tun. Der Ungläubige kommt, sieht, was Gott tut, macht nicht lange hin und her, glaubt einfach und geht mit dem, was Gott zu tun vermag, von dannen. Ihr Lieben, auch wir müssen es lernen, in der Stunde, in der Gottes Wort an uns ergeht und der Heilige Geist zu wirken beginnt, nicht an uns herum zu suchen und zu tun, sondern uns völlig und ganz unter die Gnade Gottes stellen, unter das versöhnende Blut, unter die Vergebung und nicht mit uns beschäftigt sein, sondern eben das, was wir von Gott erbitten, dass wir es im Glauben annehmen können und Gott schon dafür danken. Das ist eigentlich der Weg, den Gott uns zeigen möchte, damit wir auch einmal, vielleicht schon heute, die Siege Gottes feiern und erleben könnten, was der Herr uns verheißen hat. Wenn es jetzt aber darum geht, auf die Endzeit zu kommen und das, was Gott uns verheißen hat, dann ist es genauso wichtig und notwendig, wie wir sonst die Verheißungen glauben, die in der Bibel stehen, die wir gerne erfüllt sehen möchten, dass wir tatsächlich auch die Verheißungen glauben und in ihrer Erfüllung erleben, die die Endzeit betreffen, auf die Gemeinde bezogen sind und an der Herausrufung und Zubereitung der Braut Anteil haben. Es gibt Menschen, die noch nicht einmal glauben, dass ein Unterschied zwischen der Gemeinde als solcher und zwischen der Braut, dass es da einen Unterschied gibt. Für sie ist scheinbar alles eins. Aber Gott hat Berufene und Gott hat Auserwählte. Und die Auserwählten werden eben bei der ersten Auferstehung Anteil haben. Und deshalb ist das Wort wirklich das geoffenbarte Wort. Das Wort, das an die Braut, an die Auserwählten gerichtet wird, kann von all den anderen überhaupt nicht verstanden werden. Spricht man zu ihnen, dann fragen sie, worum es denn eigentlich geht. Es ist ihnen noch nicht geoffenbart worden, aber wir glauben, dass Gott noch viele herausrufen und es ihnen offenbaren wird, wenn sie wirklich dazu gehören, dann werden sie die Verheißungen für unsere Tage glauben. Gestern Abend hatten wir in der Nähe von Belgrad eine besonders gute Versammlung. Menschen aus verschiedenen Gemeinden sind gekommen. Und am Schluss hörten wir immer wieder den gleichen Satz. Noch nie haben wir von all diesen Dingen gehört. Und dann die Frage, wo wart ihr bis heute? Warum haben die Prediger euch das noch nicht gesagt? Überall wird gesungen im Geiste, gejubelt, gejauchzt, Hände gehen hoch. Schön, Gott sei Dank dafür. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, aber ich habe ja im letzten Monat in Österreich an zwei charismatischen Versammlungen teilgenommen. In beiden wurde im Geiste gesungen. Und ich habe von ganzem Herzen mitgesungen. So wie ich irdisch die Lieder mitsinge, so habe ich von ganzem Herzen mitgesungen. Es ist wirklich der Heilige Geist, der in den verschiedenen Denominationen wirksam ist. Die Frage ist nur, wie viele von ihnen werden bereit sein, sich dann vom Geiste Gottes in die Wahrheit hineinführen und leiten zu lassen. Natürlich hat der Vorsitzende mir gesagt, dass wenn er gewisse Bewegungen machen würde, dass es dann Zeit wäre, dass ich aufhöre zu predigen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, mal sehen, wann das ist. Und ich hatte kaum richtig begonnen, dann hat er schon so gemacht. Dann hat er schon so gemacht, von rechts nach links. Ja, ich hatte ja noch gar nichts gesagt. Ich begann ja erst. Und dann hat man eben doch den Mut, über alles hinwegzuschauen. Und das Wort des Herrn zu bringen, auch dann, wenn der Mann sogar aufsteht und mir schon auf halber Strecke entgegenkommt, dann mache ich trotzdem weiter, bis gesagt wurde, was gesagt werden sollte. Was dann getan wird, ist nicht mehr meine Sache. Das ist dann die Sache derer, die das Wort gehört haben. Aber auch da geschah es, ich habe es wohl hier schon erzählt, mein Gedächtnis ist sehr kurz, habe ich es hier erzählt oder nicht? Aber wir haben uns in der Tat gefreut. Die Leute haben die Schriften mitgenommen, das neue Traktat mitgenommen, haben gefragt, worum es geht, denn es waren ja über 300 Leute versammelt. Gott ruft heraus und wo immer sich eine Tür öffnet, da können wir hereingehen, ganz gleich, wo es sein mag. Hier habe ich noch eine Stelle zu lesen, die mich eigentlich einerseits betrübt hat in der Predigt Bruder Brenhams. Er war ja der größte Gottesmann seit den Tagen Jesu Christi und der Apostel. Auf Seite 31 sagt er hier betrübten Herzens, stellt für euch selbst fest, ob ich populär bin. Wenn man diejenigen, die heute Morgen von außerhalb in die Kapelle gekommen sind, von denen aus Jeffersonville abziehen würde, dann blieben kaum ein halbes Dutzend übrig, denen ich predigen könnte. Stell euch vor, in seiner eigenen Stadt legt er das Zeugnis ab, dass die 300, 400 Menschen, so viel fasste die Kapelle, dass sie aus dem ganzen Lande zusammengeströmt waren, das Wort des Herrn zu hören. Aus der eigenen Stadt nicht ein halbes Dutzend. Wie war es in den Tagen unseres Herrn? Er konnte in seiner Vaterstadt keine großen Wunder und Zeichen vollbringen, eben um des Unglaubens willen, der in den Menschen war. Es war nicht ein großer Trost für mich, denn wir würden ja am liebsten sehen, dass tatsächlich einige hundert, ja einige tausend zu den Versammlungen kämen. Die Botschaft Gottes ist mir persönlich so wichtig, so wertvoll, so kostbar, so groß, dass ich sie am liebsten nicht nur Tausenden, Hunderttausenden bringen möchte. Es ist wirklich die Botschaft Gottes an die Menschheit. Und da möchten wir schon, dass es möglichst viele zu hören bekommen. Doch wir sind es ja nicht, die darüber entscheiden, sondern der Herr ist es, der alles in allem bewirkt. Wenn ich heute fragen würde, wie viele sind direkt aus Zürich, dann wären es auch nur wenige. Auch wir sind zerstreut und kommen zusammen und warten gemeinsam auf den Tag, an dem Gott sich verherrlichen, sein Wort bestätigen, eine Neubelebung durch seinen Geist schenken und den Unterschied zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen, offenbar werden lassen wird. Ich habe vorhin gesagt, dass ja die politische Situation darauf hinweist, mit allem, was vor sich geht, mit den Spannungen und so weiter, dass eben der Ruf nach Frieden und nach Sicherheit noch größer wird und die Menschheit sich dann gewissermaßen befreit fühlt, wenn sie wissen, jetzt ist Friede und keine Gefahr. Mich hat ein Erlebnis, das ich vom letzten Sonntag zum Montag hatte, ein wenig zum Nachdenken gebracht. Ihr wisst, ich bin kein Träumer. Ab und zu, das stimmt, habe ich etwas mit Gott erlebt. In jedem Fall geschieht es nicht jede Woche und nicht jeden Monat und auch nicht jedes Jahr. Man kann Erlebnisse mit Gott nicht bestimmen. Sie müssen einem gegeben, geschenkt werden. In jedem Fall hatte ich doch ein sonderbares Traumgesicht. Ich wurde vor einer großen Kathedrale, einer römischen Kathedrale, sah von außen aus wie der Dom in Köln, auf den freien Platz gebracht mit vielen anderen. Es war ein großer Volksauflauf, Pressefotografen, Kameras hat man gesehen, Leute, die fotografiert haben und so weiter. Und es hieß, jetzt müssen sich alle unterordnen. Und ich dachte bei mir selbst, mal sehen, wie es weitergeht. Und schon sah ich einige Würdenträger. Und von der Seite konnte ich sehen, dass der eine die Regie führte. Und man nahm mich und hat mich in diese Reihe stellen wollen, die alle mit einem römischen Gewand, mit einem klerikalen Gewand, überkleidet wurden, so einer nach dem anderen. Es war ein Schauspiel unter freiem Himmel. Und dann sagte ich, ich gehöre hier aber nicht her und habe mich irgendwie von dieser Sache befreit, bin aus der Reihe vorgetreten und schaute nach links, wo diese Hauptwürdenträger und speziell der Mann, der das ganze Kommando führte, wo sie dort standen. Und was soll ich euch sagen? Ihr müsst mir schon glauben, ich hätte ja keinen Grund, etwas zu sagen, was nicht stimmt. In jedem Fall, als ich hinschaute, war ich nicht wenig überrascht. Ich dachte, ich werde einen Würdenträger sehen. Und wisst ihr, wen ich sah? Den Satan persönlich. Es ist zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, dass ich den Satan in Person gesehen habe. In der Größe. Und ich sagte zu ihm, du bist doch der Satan. Und er verstummte. Er konnte kein Wort mehr sagen. Ich wiederholte und sagte, du bist der Satan, der die gesamte Regie hier führt.
Und dann wandte ich mich um und zog meines Weges, denn ich hatte keinen Anteil an der Sache. Seit dem Tage, seit der Nacht vielmehr, ist mir klarer als je zuvor in meinem ganzen Leben. So wie Gott eine Gemeinde auf Erden hat, in der er das Haupt ist und das Sagen hat, so hat Satan seinen Hauptsitz hier auf dieser Erde und er dirigiert alle. Ich könnte ihn beschreiben. Ich lächle jetzt ein wenig, denn das war wirklich ganz eigenartig. Wie eine Drechslerarbeit, so gingen hier die Locken hervor, nicht wie Hörner, aber trotzdem Locken. Er sah ganz manierlich aus auf seine Art. Ich könnte ihn ganz genau wieder zeigen, ganz genau beschreiben. In jedem Fall habe ich gesagt, hier ist mein Platz nicht, hier gehöre ich nicht her. Und habe mich losgerissen und ging durch die Volksmengen durch. Ich wieder sah, alle waren da, um dieses Schauspiel zu beobachten. Ihr Lieben, lasst mich abschließend Folgendes sagen. Wir sind nicht hier, um Religion zu betreiben, noch um Politik zu betreiben. Wir sind hier, um Gottes Wort zu hören. Aber wenn die Entwicklungen politisch und religiös in den prophetischen Ablauf passen, dann müssen wir darauf achten. Jetzt geht es wirklich um alles. Es geht ums Ganze. Und ich hatte den Eindruck, dass das Einfügen noch nicht mit aller Gewalt geschehen sollte. Mit sanfter Gewalt sollte es geschehen. Das andere wird erst später kommen. Denn hier sollte man in Würden gekleidet werden. Alle, die sich aufgestellt haben, wurden dann mit dem gleichen Gewand, das sah lustig aus, wurden sie eingekleidet. Gott sei Dank, ich habe es abgelehnt. Ich gehöre dort nicht hin. Es kann kommen, dass alle, die noch nicht zum Weltkirchenrat gehören, dass sie geladen werden, dass sie kommen sollen. Aber wir gehören dort nicht hin. Wir bleiben dem Herrn treu bis ans Ende. Wir haben den Glaubenskampf bis jetzt im Namen des Herrn bestritten. Und wir werden es bis ans Ende tun. In Offenbarung 13 haben wir vor kurzem gelesen, dass der Satan dem Antichristen seinen Thron und seine Macht gibt. Das können wir alle nachlesen. Und da habe ich ihn tatsächlich gesehen. Er führt die Regie, er hat das Kommando. Aber es gibt eine Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Sie ist dazu bestimmt, unter der Leitung des Heiligen Geistes, Jesus Christus, als das Haupt anzuerkennen und ihm zu folgen und ihm zu dienen. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Wir leben am Ende der Endzeit. Alles, was jetzt vor sich geht, ist ein Ablauf und passt in die Endzeitprophetie hinein. Nur wer diese Dinge durchschauen kann, wer sie durch Offenbarung sieht, wird allem entfliehen können, ob es auf gute oder böse Art kommt. Zuerst mag man versuchen, alles unter einen Hut zu bringen. Aber wie können zwei miteinander gehen, schreibt der Prophet Amos. Es sei denn, sie stimmen überein. Aber wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat Christus und der Antichrist gemeinsam? Gott hat eine bluterkaufte Schar, wahre Erlöste, Kinder Gottes, die sein Wort als bleibenden Samen in sich tragen, die wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Menschen, die ihr Leben nicht lieben werden bis in den Tod. Unser Herr, der uns geliebt und sich für uns dahingegeben hat, wird mit uns sein. Oft habe ich schon gesagt, es ist besser, mit dem Herrn zu sterben, als ohne ihn zu leben. Es ist besser, ihn im Tode zu bekennen, als im Leben zu verleugnen. Es gibt die Stelle in Offenbarung 13, Vers 13. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Es gab einen Augenblick, von dem an selig gestorben werden konnte. Und auch wir dürfen zu denen gehören, wenn es sein muss, dass wir dann selig sterben werden, um dann selig in die Herrlichkeit einzugehen. Alles das, was jetzt geschieht, ist ein Teil der biblischen Prophetie und wir sind Gott von Herzen dafür dankbar, dass wir das alles sehen und miterleben dürfen, dass wir unsere Häupter emporheben können, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Unsere Namen stehen vor Grundlegung der Welt im Buche des geschlachteten Lammes geschrieben. Und es wird eine Überwinderschar geben in jedem Zeitalter. Auch in unserer Generation wird eine Überwinderschar sein. Und es werden diejenigen sein, die das Wort, die göttliche Botschaft auf und angenommen haben, die gehört haben, was der Geist den Gemeinden sagte. Sie werden überwinden durch das Blut des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Möge Gott uns Gnade schenken, furchtlos zu sein. Denk darüber nach, wie viele, besonders bis zur Reformation, ihr Leben für den Glauben gelassen haben und für die freie Verkündigung des Evangeliums. Wenn es dazu gehören sollte, dass noch einige hinzukämen, wollen wir Gott von ganzem Herzen dafür danken. Er, der mit uns ist im Leben, ist auch mit uns im Sterben. Amen. Hat nicht Paulus in Römer 14, Vers 7 geschrieben, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben oder sterben. Wir sind des Herrn. Nun möchte ich doch noch fragen, wie viele sind Gott gegenüber dankbar für das große Vorrecht, in dieser Zeit zu leben, sein wahres Wort zu hören, geöffnete Augen zu haben, Verständnis bekommen zu haben für die Schrift, die sich vor unseren Augen erfüllt, und am allermeisten Anteil zu haben an dem, was Gott jetzt tut. Das Volk Israel kehrt zurück auf den Boden der Verheißung. Gott ist dort mit ihnen. Da werden die beiden Propheten ihre Botschaft bringen. Nicht in Moskau, nicht in New York, sondern in Jerusalem. So wird es uns in Offenbarung 11 beschrieben. Wo wird die prophetische Botschaft gehört werden in dieser Zeit? Da, wo das Volk Gottes auf den Boden der göttlichen Verheißungen für diese Zeit kommt, sich einfindet und bereit ist zu hören, was Gott durch den Geist, durch die prophetische Botschaft in unseren Tagen zu sagen hat. Dazu kann man nur noch hervorheben, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Denn die Verführung wird so nahe sein. Übrigens habe ich das Wort in Offenbarung 19 gefunden, wo der Prophet große Wunder und Zeichen tun wird. Auch an anderer Stelle. Es wird am Ende dahin kommen, dass man wirklich sagen wird, der Geist Gottes wirkt überall. Christus ist hier und Christus ist da. Es mögen große Wunder und Zeichen geschehen. Und dann lassen wir uns von nichts mitreißen und von niemand täuschen. Was haben wir immer wieder gehört? Prüft alles am Worte Gottes. Hier haben wir den Maßstab, um zu erkennen und zu wissen, ob es mit Gott übereinstimmt. Was nicht mit dem Worte Gottes übereinstimmt, das stimmt auch nicht mit Gott überein. Und Gott wird sich mit keinem auf irgendwelche faulen Kompromisse einlassen. Er ist heilig, sein Wort ist heilig, er ist wahrhaftig und sein Wort ist wahrhaftig. Wer zu ihm kommen möchte, der wird zu ihm kommen dürfen und sein Wort als das absolut in allen Glaubens- und Lehrfragen annehmen und so die Möglichkeit haben, zu unterscheiden, was ist. Aber die Schrift sagt es ja in Matthäus 24, womöglich würden auch die Auserwählten verführt werden. Also muss es dem Echten sehr, sehr nahe kommen. Hier Halleluja und da Halleluja. Hier preist den Herrn und da preist den Herrn. Hier und da, hier und da. Der einzige Unterschied wird darin bestehen, dass die bluterkaufte Schar aus dem göttlichen Samen des Wortes wiedergeboren worden ist und die Verbindung durch den Geist zum Worte und vom Worte zum Geist hat und so mit Gott verbunden bleibt, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Wir brauchen uns gar nicht zu fürchten. Auch Paulus hat es vorausgesagt. Wie Jannes und Jambres große Dinge getan haben, würden Männer mit zerrütteten Sinnen in den letzten Tagen auch tun. Am Ende wurde ihr Unverstand offenbar. Jannes und Jambres waren nicht von Gott gesandt. Sie hatten keine Berufung, keine Botschaft, keinen Auftrag. Sie haben nur ein bisschen mitgemischt. Am Ende wurde offenbar, wo der Sieg Gottes ist. Und wen Gott gesandt hatte, nicht um sein Volk durcheinander zu bringen, sondern um sein Volk herauszuführen, um es dann hereinführen zu können. Machen wir uns keine Sorgen. Damals war es auch so. Vieles geschah rechts und links neben Mose. Mose blieb stehen. Er war ein von Gott gesandter und mit göttlichem Auftrag bestimmter Prophet. Dinge geschehen rechts und links. Die prophetische Botschaft bleibt mitten unter dem Volke Gottes bestehen. Und wir glauben die Schrift und das von ganzem Herzen, bis wir die Erfüllung alles dessen sehen werden, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Ganz am Schluss wird das, was von Gott ausgegangen ist, alles andere in den Schatten gestellt haben, alles andere wird nicht mehr da sein und nicht mehr gelten. Aber Gott wird sein angefangenes Werk mit den Seinen herrlich und kraftvoll mit dem größten Sieg aller Zeiten vollenden zur Ehre und zum Preise seines wunderbaren und heiligen Namens. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, während wir alle die Häupter neigen, die Augen schließen, die Herzen öffnen. Lasst mich fragen, ob jemand hier ist, der durch das Wort angesprochen wurde. Es ist vielleicht nicht so geordnet gebracht worden, wie ein Vortrag eigentlich sein sollte. Doch wenn ihr die Predigten unseres Herrn liest, es waren keine Vorträge. Er sprach, und wenn man es liest, ist so viel darin enthalten. Eine Mannigfaltigkeit von Gedanken und Darlegungen. Wir sind dem Herrn dankbar dafür. Auch heute wird er sicher alle angesprochen haben. Den einen damit, den anderen mit etwas anderem. Für jeden ist etwas gewesen. Teures Herz, vielleicht bist du noch unentschlossen. Du weißt noch nicht genau, wo du stehen solltest. Heute führt der Herr vor Augen, dass es ganz am Ende wirklich nur zwei Gruppen geben wird. Die einen werden das Siegel Gottes haben, versiegelt mit dem Heiligen Geist, auf den Tag der Leibeserlösung, nach Epheser 1, Vers 13 und Kapitel 4, Vers 30. Und die anderen werden das Mahlzeichen des Tieres haben. Eine breite Masse wird der Verführung zum Opfer fallen. Sie werden an den glauben, der in seinem eigenen Namen kommt und auftritt, sich über Gott und alles, was in Gottesdienst betrifft, erhöht und das Wort ergreift, über alles stellt und das Sagen übernimmt. Sie werden es nicht unterscheiden können. Warum nicht? Weil sie die Stunde der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt haben, die prophetische Belehrung nicht empfangen und das Wort als Richtschnur, als Maßstab deswegen nicht haben und deshalb in den Irrtum verfallen. Nehmt das Wort an, nehmt den Herrn auf, lasst euch Gnade schenken, ja versöhnen mit Gott. Kommt aus eurem eigenen Wissen und Verstehen heraus, einfach dahin, dass ihr auch sagen könnt, seliges Wissen, Jesus ist mein. Geliebte, jetzt ist die entscheidende Stunde. Jetzt fallen die Würfel. So wie wir uns jetzt entscheiden, so bleibt's für die Ewigkeit. Wer die rechte Entscheidung trifft, wird beim Herrn sein. Wer nicht, kann nicht dort sein. Ob ihr zum ersten Mal hier seid und euch diese Art der Verkündigung neu ist, oder ob ihr schon einige Mal hier waret, wenn Gott zu euren Herzen durch sein Wort und durch seinen Geist gesprochen hat, so rufen wir mahnend und bittend aus, lasst euch versöhnen mit Gott. Es stimmt, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Wer diese Versöhnung und Vergebung, wer das Heil und die Gnade, die Gott uns in Christus geschenkt hat, noch nicht angenommen, noch nicht persönlich erlebt hat, der darf es jetzt erleben. Jesus ist hier. Er ist nahe. Er hat zu uns gesprochen, klopft jetzt an die Herzen und bittet, lass mich ein. Während die Häupter geneigt sind, darf ich kurz fragen, ob einige hier sind, die wir jetzt in dieses Gebet einschließen können. Dann hebt kurz die Hand und tut sie runter. Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne. Ist noch jemand hier? Ach, das Gott segne, teure Schwester. Werte Dame, wer ist noch hier? Gott segne dort. Gelobt sei der Name des Herrn. Ach, wie dankbar werdet ihr in Ewigkeit sein, dass euch das wahre Wort gepredigt, ohne Kompromisse, frisch vom Thron verkündigt wurde, damit ihr jetzt unterscheiden könnt, um nicht dem Irrtum zu verfallen. Wollen wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für die Gnadenzeit, in der wir leben, die aber jetzt ihrem Ende entgegengeht. Der Tag des Heils hat sich geneigt. Herr, es ist Abend geworden. Die Mitternachtsstunde bricht herein. Der Ruf ertönt. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Geliebter Herr, wir hätten uns nicht aufmachen können, wenn wir diesen Ruf nicht vernommen hätten. Wir danken dir für den Weckruf, den wir gehört haben. Wir danken dir dafür, dass wir die Zeit und die Zeichen der Zeit und die Erfüllung der biblischen Prophetie vor unseren Augen sehen und erkennen und miterleben dürfen. Geliebter Herr, am meisten geht es uns darum, dass wir auf den Boden der Verheißungen gestellt werden, die du deinem Volke für diese Zeit gegeben hast. Und dann bitten wir dich darum, schenke uns den Glauben an dich, den wahrhaftigen Gott, der treu ist, der wahrhaftig ist, der sein Wort nicht brechen kann, der Ruhmwürdige, der nicht lügt, der die Wahrheit ist, dass du erfüllen wirst, was du zugesagt hast. Du lässt den Weckruf ergehen, du nimmst die Herausrufung vor, die Belehrung, die Korrektur, die Wiedererstattung aller Dinge bis hin zur Zubereitung und Vollendung derer, die du herausrufen konntest, nach dem Wort der Schrift: Ihr, mein Volk, geht heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, spricht der Herr. Geliebter Heiland, dieses "so spricht der Herr" haben wir insbesondere durch die prophetische Endzeitbotschaft gehört. Wir sind herausgerufen worden, um dir zu dienen, um dir zu folgen, dir zu glauben, dir zu gehorchen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Geliebter Heiland, nun bitten wir gemeinsam für alle, die ihre Hände emporgehoben hatten. Du weißt, was sie bedürfen, ob es um seelische Not, um geistliche Not, um leibliche Not geht, was immer es sein mag, o Herr. Wir danken dir, dass auf Golgatha eine völlige Erlösung stattgefunden hat. Erlösung unserer Seele, Befreiung unseres Geistes, Heilung unseres Leibes. O Gott, wir danken dir gemeinsam, dass du uns in Christus begnadigt und angenommen, dass du aus Menschenkindern Gotteskinder gemacht hast. Schenk uns deinen Frieden, den Frieden mit Gott, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Geliebter Herr, segne alle, die heute zu dir gekommen sind, und schenke ihnen das, worum sie beten, was sie benötigen. Sei du mit ihnen und sei du mit uns allen in ganz besonderer Weise, denn wir dürfen unsere Häupter emporheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Gelobt und gepriesen seist du für dein Wort, für das Alte und Neue Testament und für die Offenbarung derselben. Wir preisen dich und wir danken dir auch für diesen Tag und für diesen Gottesdienst in Jesu heiligem Namen. Halleluja, Halleluja, Preis sei Gott. Amen.